Nerd hört. Der MINT-Podcast. Mit Sandra und Rolf.
Heute bei Nerd hört in den Tiefen des Ozeans.
Ins Weltall gestartet sind wir ja mit einer Rakete. Um in die Tiefen des Ozeans abtauchen zu können, brauchen wir natürlich ein U-Boot. Da stellt sich so die Frage, wie so ein U-Boot überhaupt funktioniert. Wie es tauchen kann, wie es wieder auftauchen kann, etc. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann müssen wir vielleicht auch erstmal darüber nachdenken, wie das mit dem Schwimmen und Sinken überhaupt funktioniert.
Guter Punkt.
In der Vorlesung haben wir dazu natürlich schon einiges gemacht, haben uns das archimedische Prinzip ein bisschen genauer angeschaut. Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das archimedische Prinzip besagt, der Auftrieb eines Körpers in einem Medium ist genauso groß wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums.
Was?
Genau. Also, hier geht es letztendlich um Dichte. Das heißt, man kann sich das ganz leicht vorstellen, wenn ein Körper eine sehr geringe Dichte hat, also geringer als die Dichte von Wasser, dann schwimmt er. Wenn die Dichte größer ist, dann geht er unter. Das heißt, ein Schiff, das hat in der Regel eine geringere mittlere Dichte als Wasser. Und deshalb kann es schwimmen. Jetzt wissen wir ja vom U-Boot, wenn wir uns das vorstellen, das ist relativ kompakt. Das ist relativ rund. Warum es rund ist, kommen wir auch gleich noch drauf. Okay. Und da ist jetzt so die Frage, ist das jetzt leichter, ist das schwerer? Wieso kann es einmal oben schwimmen? Wieso kann es aber auch untertauchen?
Ich habe keine Ahnung. Erzähl's
okay.
Mir.
Okay. Nerdhurt! Also schauen wir uns vielleicht erstmal tatsächlich die Form des U-Bootes an. Die ist ja relativ rund. Das ist sie, damit sich Druck einfach verteilen kann. Jeder, der schon mal getaucht ist, weiß, dass je tiefer er kommt, desto mehr Wasserdruck lastet auf ihm. Weil wir haben ja ganz viele Wassermoleküle, die dann irgendwann über uns sind und die drücken zusätzlich auf unseren Körper.
Ergibt Sinn, ja.
Und die drücken natürlich auch aufeinander. Es wird einfach, das Wasser wird gefühlt etwas dichter nach unten. Ne? Wenn man jetzt mit Tauchflaschen taucht, dann kommt man definitiv nicht weiter runter als 600 Meter. Weil dann ist der Druck so groß, der ist 60 mal größer als an der Oberfläche.
Oh, 60 mal.
Wir können schlichtweg nicht mehr atmen. Das heißt, wir schaffen es nicht mehr, genug Muskelkraft aufzuwenden, um unseren Brustkorb auszudehnen, um atmen zu können. Ja?
Also, Wahnsinn.
Das geht nicht. Das heißt, der Druck wird sehr groß und so ein U-Boot soll ja mitunter in noch tiefere Tiefen tauchen können. Da ist es eben ganz wichtig, dass die Form rund ist, damit der Druck möglichst, ja, von allen Seiten möglichst gleich auf das U-Boot ist und nicht an irgendeiner Stelle stärker drückt. Und zum anderen besteht so ein U-Boot aus in der Regel zwei Stahlrümpfen oder auch Titanrümpfen. Das heißt, ein äußerer Rumpf und noch ein innerer Rumpf, damit es wirklich diesen wahnsinnigen Druck überhaupt aushalten kann.
Okay, also es ist nur eine Drucksache in dem Fall.
In dem Fall.
Okay.
Zwischen diesen beiden Rümpfen ist jetzt Platz, da ist ein Hohlraum. Und da kann entweder Luft sein oder Wasser. Das sind die sogenannten Ballasttanks. Das heißt, wenn diese Räume mit Luft gefüllt sind, hat mein U-Boot eine geringere Dichte und kann oben im Wasser schwimmen.
Ja, ergibt Sinn.
Wenn jetzt in diese Zwischenräume aber Wasser eingeleitet wird, dann steigt ja die Dichte des U-Boots um die des Wassers. Das heißt, es wird schwerer und fängt an zu sinken.
Okay, alles klar. Das ist wirklich plausibel.
Ja, ne?
Schlau.
Und eigentlich ganz easy. Aber diese Ballasttanks alleine sorgen eigentlich wirklich nur dafür, dass es sinkt. Und wir wollen ja jetzt nicht, dass es einfach bis auf den Boden sinkt und dann da unten liegt und dann wieder Luft reinlassen, damit es wieder steigt.
Ist ganz schwierig, ja.
Wir wollen ja auch, dass dieses U-Boot sich unter Wasser bewegen kann. Dafür sind die sogenannten Planes. Das erinnert jetzt so ein bisschen an Flügel.
Flugzeug, Plane.
Ganz genau. So wie Haie Flossen haben, die ihnen beim Schwimmen und Tauchen helfen, haben U-Boote eben die sogenannten Diving Planes oder Hydroplanes.
Okay.
Und die sind tatsächlich vergleichbar mit den Flügeln und Steuerklappen bei so einem Flugzeug. Hier geht es einfach darum, dass die eine nach oben gerichtete Kraft erzeugen, sprich eine Auftriebskraft.
Mhm.
Das allein tun sie aber vor allem dann, wenn sich dieses U-Boot bewegt. Das heißt, wenn es sich überhaupt nicht bewegt, würde es einfach nur nach unten sinken, ob da jetzt Flügel sind oder nicht. Also wenn ein Flugzeug am Himmel stehen bleibt, wird es auch einfach nach unten krachen. Das ist das gleiche Prinzip.
Ja, klingt auch logisch.
Deshalb hat so ein U-Boot ja einen Propeller, einen Motor und einen Propeller. Und dieser Propeller schiebt das U-Boot durchs Wasser.
Ja.
Und so wie beim Flugzeug Luft über diese Flügel saust, saust jetzt eben ein Wasserstrom über diese Flügel und sorgt für diese sogenannte Auftriebskraft.
Okay.
Und ich kann, indem ich diese Flügel, diese Planes, in einen unterschiedlichen Anstellwinkel bringe, diese Fläche vergrößern oder verkleinern und damit für eine geringere oder eine stärkere Auftriebskraft sorgen.
Mhm.
Fakt ist, mit Hilfe der Bewegung, der dadurch erzeugten Wasserströmung und diesen Planes ist es mir möglich, mit dem U-Boot eine ganz bestimmte Tiefe zu halten. Und zu sagen, ich möchte jetzt auf 850 Meter bleiben und geradeaus fahren.
Okay, ja cool.
Also im Prinzip könnte man fast sagen, so ein U-Boot schwimmt nicht, sondern wenn man es mit dem Flugzeug vergleicht, fliegt durchs Wasser. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert das mit dem Motor? Wenn wir an einen Benzin- oder Dieselmotor denken, müssen wir uns, also so von LKWs, PKWs, Flugzeugen etc., müssen wir uns klar machen, der braucht nicht nur den Treibstoff, der braucht vor allem auch Sauerstoff, also Luft, um zu funktionieren. Unter Wasser ist davon eher wenig vorhanden.
Ja, kritisch.
Ja. Sprich, wir haben das Problem, dass wir keine Luft unter Wasser haben. Früher wurden tatsächlich sogenannte Luftschläuche, Atemschläuche, Schnorchelschläuche, wie auch immer, nach oben geleitet.
Genau, das habe ich auch mal gesehen, dass die von so einem Boot wirklich dann komplett runterhingen.
Genau.
Bis zu diesem U-Boot.
Genau,
ja, genau,
genau. Damit der Motor eben von oben die Luft bekommt, von der Meeresoberfläche. Problem war da natürlich, U-Boote sind dann von der Luft aus super gut zu erkennen, wenn sie so knapp unter der Oberfläche sind, weil die können
das
ja nicht wahnsinnig
stimmt.
tief tauchen. Also für militärische Zwecke war das absolut indiskutabel. Und man hat dann einfach sich eine Kombi überlegt. Das heißt, man hat tatsächlich einen Dieselmotor, der aber jetzt nicht irgendeinen Propeller antreibt oder sowas, sondern eine Batterie lädt, der also Strom erzeugt.
Okay.
Und das tut er, solange das U-Boot an der Oberfläche ist. Möchte es dann abtauchen, dann wechselt das Ganze in einen Elektromotor, der jetzt von dieser Batterie betrieben wird und den Propeller antreibt. Es gibt aber auch noch die Variante der Atom-U-Boote. Da haben wir tatsächlich einen kleinen Kernreaktor, wo die Kernschmelze stattfindet. Und dieser Prozess braucht einfach keine Luft. Da ist Luft vollkommen unnötig. Mhm. Aber auch da ist es so, dass eben nicht der Kernreaktor den Propeller antreibt, sondern auch hier wieder Energie erzeugt, dass eine Batterie gespeist wird und der Elektromotor den Propeller antreibt. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wir mit unserem U-Boot uns in den Tiefen fortbewegen können.
Ganz genau.
Aber wie stoßen wir denn jetzt nicht an Felsen oder sonstiges? Wir müssen uns ja auch irgendwie orientieren.
Rolf erklärt.
Das ist ein guter Punkt, den du da einwirfst. Dafür hat das U-Boot eben auch verschiedene Erkennungssysteme. Diese Erkennungssysteme dienen wirklich eben genau dazu, das, was du gerade schon gesagt hast, dass man eben nirgendwo gegenfährt. Oder, wenn wir uns jetzt natürlich auch in Kriegssituationen befinden, wir natürlich auch erkennen, wo die Feinde sind.
Mhm.
So, dafür gibt es zwei verschiedene Systeme. Das eine nennt sich das Radar und das andere ist das Sonar.
Okay, wo ist da der Unterschied?
Das Radar, das Radio Detection and Ranging, ist ein System, was über Wasser genutzt wird, während das Sonar eben unter Wasser genutzt wird. Dabei benutzt das Sonar mechanisch entstehende Schallwellen, zum Beispiel in Form eines großen Lautsprechers. Vielmehr anders ist das Sonar eigentlich auch gar nicht. Während das Radar eben entsprechend über Funkwellen, also elektromagnetische Signale, erzeugt wird. Ah. Und
yay. So ein Geräusch.
Genau. Und genau, das ist so im Prinzip der wesentliche Unterschied. Beides wird ähnlich erzeugt, also die Gerätschaften sehen relativ ähnlich aus. Vom Grundsystem her läuft es auch sehr identisch. Also wir senden ein Signal aus. Mhm. Dieses Signal stößt irgendwo gegen einen Gegenstand bzw. eine Materie mhm. und wird dann eben in Teilen zurückgeworfen. Und dieses Signal wird dann aufgenommen. Mhm. Und auch anhand dessen, wie lange das Signal unterwegs war, können wir dann in unserem U-Boot oder in unserer Luftabwehrstation können dann erkennen, wie weit das Objekt weg ist. Mhm. Da können wirklich wahnsinnige Reichweiten erreicht werden, besonders eben auch beim Radar. Da können wirklich Reichweiten von über 450 Kilometer erreicht werden, mhm. mit einer Rundumsicht von 360 Grad. Also das ist auch nicht in eine Richtung gerichtet, sondern kann wirklich alles um uns herum erfassen.
Krass.
Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Sonar speziell gehen, ist da nochmal interessant, dass wir uns in ganz unterschiedlichen Frequenzen bewegen. Also wir können im Sonar sowohl im Infraschall, das heißt in sehr niedrigen Bereichen, aber auch im Ultraschall bewegen mhm. und da eben ganz verschiedene Formen von Signalen eben abgeben. Das Sonar ist aber nicht nur ein aktives Sonar, mhm. also in der Form, wie wir das jetzt eben auch mit dem Radar vergleichbar haben, sondern es gibt auch das passive Sonar.
Okay, was ist das denn?
Das passive Sonar, kannst du dir vorstellen, das ist im Prinzip wie so ein hydrophones Richtmikrofon, mhm. was an den U-Booten festgemacht ist. Und wodurch die einfach die Geräusche der Umgebung aufnehmen.
Aha, also auch sowas wie Walgeräusche. Ja.
Zum Beispiel, genau. Der Vorteil bei diesem Passiven ist, man sendet kein Signal aus.
Ja.
Das heißt, der Feind kann auch niemanden erkennen.
Okay, ja klar. Ja.
Man ist quasi inkognito unterwegs unter Wasser. Und man kann eben trotzdem die Geräusche aus verschiedenen Richtungen, also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas von einem anderen U-Boot wahrnehme oder von Tieren, kann man eben diesem Geräusch dann ohne Probleme trotzdem folgen. Der Nachteil ist, wir haben eben das Problem, dass wir die Entfernung nicht erfassen können, weil wir nun mal nichts aussenden und nichts, sondern es kommt einfach nur wieder, ohne dass wir was aussenden. Und wir haben natürlich das Problem, dass natürliche feste Objekte wie Felsen, die machen nicht so viel Geräusche. Das heißt, die sehen wir nun mal nicht.
Ja, klar.
Und das erschwert das in diesem Zuge ein wenig. Okay. Deswegen ist da, glaube ich, eine Symbiose aus beidem ist da relativ praktisch. Radar haben wir ja vorhin schon gesagt, ist entsprechend elektromagnetisch. Das heißt, wir bewegen uns im Bereich Licht.
Mhm.
Und entsprechend bewegt es sich auch mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wir haben eine Geschwindigkeit von, ich sage jetzt mal das coole, ausführliche, 3×10^8 Meter pro Sekunde.
Okay.
Auf gut Deutsch sind das einfach nur 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und ein Radarsignal könnte in der Theorie die Erde 7,5-fach umrunden in einer Sekunde.
Hui.
Nicht schlecht, ne?
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal Radar und Sonar vergleichen, nutzen wir das Radar eben in der Atmosphäre, wobei wir das Sonar unter Wasser nutzen. Dabei hat das Radar eben auch eine deutlich höhere Reichweite als das Sonar und es bewegt sich eben auch deutlich schneller. Wenn man das nochmal vergleicht, haben wir ungefähr eine, also wir haben jetzt einen Vergleich von Lichtgeschwindigkeit beim Radar gegen Schallgeschwindigkeit beim Sonar und haben ungefähr ein Verhältnis, dass das Radar ungefähr 900.000 Mal schneller ist. Ungefähr.
Okay.
Pi mal Daumen.
Ja.
Hat mir der Windows-Taschenrechner ausgerechnet.
Okay.
Der wird das wissen.
Okay.
Genau, und da sind wir jetzt eben ganz schnell beim Thema Licht und Schall. Licht besteht eben aus Teilchen. Das sind sogenannte Photonen. Und die breiten sich wellenförmig aus. Das Ganze verläuft transversal, das heißt so wie so eine Zickzackwelle.
Ja, wie so ein Berg- und Talfahrt.
Genau. Licht hat eben den Vorteil, dass es sich überall ausbreiten kann.
Mhm.
Das heißt, hier bei uns, im Universum, im Vakuum, das ist gar kein Problem. Schall eben im Vergleich ist materielos. Das heißt, es braucht einen Resonanzkörper, um sich verbreiten zu können. Das kann eben Luft oder Wasser sein. Also es muss irgendein Medium sein, wodurch der Schall transportiert wird. Auch der Schall breitet sich wellenförmig aus, allerdings longitudinal, das heißt so in der Längsachse, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 330 Metern in der Sekunde. Beziehen wir uns jetzt mal auf den Empfänger von Licht und Schall, haben wir ganz prominent beim Licht die Photorezeptoren im Auge, die eben notwendig sind, um sehen zu können. und beim Schall die Haarsinneszellen im Ohr, damit wir hören können.
Fun Fact:
Sonarsysteme wirken umweltschädigend.
What?
Mhm. Im Rahmen von militärischen Manövern kam es immer mal wieder zu Wal- und Delfinstrandungen.
Oh.
Delfine und Wale nutzen das Sonarsystem nämlich ebenfalls zur Kommunikation, zur Navigation oder eben auch zur Beutesuche. Jetzt wurde aber wirklich festgestellt bei Untersuchungen, dass die Signale, die von Sonaren genutzt werden, zu stark sind und bei den Tieren Gehirnblutungen, Gefäßverletzungen oder Kreislaufkollapse herstellen können.
Du grüne Neune.
Ja. Dann ist es so, dass die Tiere unter Schmerzen irgendwo herumirren, sich natürlich auch nicht mehr orientieren können und dann halt gegebenenfalls stranden.
Autsch.
Oder es kann eben auch dazu kommen, dass die Tiere aus Panik zu schnell auftauchen und sich dann eben durch den stark veränderten spontanen Wasserdruck, dass das eben auch nochmal Verletzungen auslösen können.
Jetzt haben wir über Licht und Schall gesprochen. Licht und Schall sind Dinge, die ja auch wir wahrnehmen können, und zwar über Sehen und Hören.
Genau.
Jetzt ist Sehen unter Wasser ja irgendwie eine Herausforderung. Also wenn du mal im Schwimmbad warst und getaucht bist, Augen aufgemacht hast, hast du wahrscheinlich nicht so viel erkannt, oder?
Ja, wobei, es gibt ja angebliche Studien, dass Linkshänder unter Wasser besser sehen können. Okay. Deswegen bin ich sehr gut da drin.
So.
Das ist ja gar kein... Also weißt du das nicht? Das ist doch... Also das ist Wissenschaft, Sandra.
Okay, ja.
Also.
Dem werde ich nochmal nachgehen. Also grundsätzlich ist es ja aber eher so, dass wir unscharf sehen unter Wasser.
Die meisten von euch. Von euch Rechtshändern.
Von uns Rechtshänder. Wir Rechtshänder sehen leider unscharf unter Wasser, was tatsächlich mit dem Wasser an sich zu tun hat. Denn unsere Augen sind ausgelegt für Luft. Heißt, beim Übergang von Luft in Wasser bricht das Licht unglaublich stark.
Mhm.
Das wissen wir.
Ja.
Deshalb ist es, je tiefer man kommt, auch umso dunkler, weil ganz viel Licht einfach da unten gar nicht mehr ankommt.
Richtig.
So, der Übergang zwischen Wasser und Hornhaut hingegen, das hat fast den gleichen Brechungsindex. Das heißt, da wird ganz schwach nur noch das Licht gebrochen, was dazu führt, dass der Brennpunkt sich verschiebt. Das heißt, das Licht wird eben nicht so stark gebrochen, dass der Brennpunkt auf unserer Netzhaut liegt und wir damit scharf sehen können, sondern er liegt sehr viel weiter dahinter und deshalb sehen wir alles unscharf.
Das ist ja blöd.
Ja, ganz genau. Das können wir natürlich ändern, indem wir einfach eine Taucherbrille aufsetzen. Weil dann haben wir wieder den Übergang von Luft zu Hornhaut und es wird wieder so stark gebrochen, dass es sich wirklich auf der Netzhaut bündelt. Das heißt, wenn ich mit Taucherbrille tauche, kann ich wieder klar sehen.
Jetzt weiß ich auch warum. Also ich habe mich das auch schon mal immer gefragt, das ist ja keine Linse in dem Sinne. Wir haben ja keine Konvex- oder Konkavlinse vorne in so einer Taucherbrille drin.
Nee, wir haben einfach nur einen Luftraum erzeugt vor unserem Auge und schon
das
können wir
ja
wieder
einfach
scharf sehen. Jetzt habe ich persönlich noch keinen Fisch mit Taucherbrille gesehen.
Wenige.
Genau. Deshalb müssen Fische das ja irgendwie anders machen und das machen sie tatsächlich einfach über den Bau des Auges. Das heißt, grundsätzlich ist die Hornhaut bei Fischen etwas flacher. Nicht so stark gekrümmt wie bei uns, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Linse der Fische nahezu kugelrund ist.
Mhm.
Unsere Linse kann ja relativ rund werden, also sie kann sich ihre Form verändern. Das nennt man Akkommodation, also Fokussierung auf die Netzhaut. Ich brauche eine andere Linsenform, wenn ich etwas lese oder wenn ich ein bisschen weiter weggucke. Wenn ich jetzt hier vor mir in meine Aufzeichnung gucke oder wenn ich dich jetzt angucke, Rolf, dann muss mein Autofokus sich permanent einstellen. Das passiert, indem die Linse, die an sogenannten Zonulafasern hängt, einfach in die Länge gezogen wird oder die Zonulafasern werden entspannt und dann wird die Linse wieder ein bisschen abgerundet. Die Fische haben eine kugelrunde Linse, die auch nicht irgendwie verändert wird. Was die machen ist, dass die Linse nach vorne oder nach hinten schieben. Das heißt, dass sie die Entfernung zur Netzhaut verändern. Weitsehen und damit die größte Veränderung für die Linse, nämlich relativ flach werden, ist für Fische auch überhaupt nicht nötig. Unter Wasser kann man nicht so weit sehen, weil eben nicht so viel Licht vorhanden ist. Und dann sind die Augen auch noch so angeordnet, dass sie einen Panoramablick haben, die meisten Fische. Das heißt, die können auch nach oben sehen.
Cool.
Vielleicht kennt man dieses Fischaugenobjektiv für die Kamera. Das simuliert tatsächlich den Blick der Fische.
Fun Fact.
Genau, ich habe auch einen Fun Fact. Und zwar die größten Augen im Tierreich hat der Riesenkalmar. Der Riesenkalmar, geschätzte Länge, Gesamtlänge, Mantellänge plus Tentakellänge, so zwischen 10 und 18 Metern, gibt es unterschiedlichste Messungen, hat ein Auge mit einem Durchmesser von etwa 25 bis maximal 30 Zentimeter. Also wir reden so von einem Kürbis. Die Linse ist so groß wie eine Orange. Also Riesenaugen. Frage ist, warum so Riesenaugen? Also der Kalmar kann tief tauchen, ist da im fast Dunklen unterwegs. Schwedische Forscher haben ein Computermodell gefüttert mit den Verhältnissen, die da unten herrschen, und haben festgestellt, nach Berechnungen, das lohnt sich gar nicht, so ein großes Auge. Also das Auge an sich müsste gar nicht größer als eine Orange sein, das gesamte Auge,
ja.
Damit man da unten auch nichts mehr sehen kann. Also weil irgendwann ist es einfach zu dunkel.
Es geht irgendwann sowieso nichts mehr.
Genau. Jetzt hat so ein Riesenkalmar eben diese Riesenaugen und das muss ja irgendeinen Grund haben. Denn so ein Auge zu bauen und es in Betrieb zu halten, das kostet Energie.
Total, ja.
Es gibt dazu eine Theorie. In der Tiefsee gibt es Organismen, die in der Lage sind, selber Licht zu erzeugen. Also Biolumineszenz ist hier das Stichwort. Und das Licht erzeugen sie in der Regel, wenn sie irgendwie gestört werden. Und gestört werden sie unter anderem, wenn da so ein großer Pottwal vorbeischwimmt. Und der Pottwal ist der natürliche Feind des Riesenkalmars.
Cool.
Der frisst den.
Ich habe da gerade noch drüber nachgedacht, ob er wohl Fressfeinde hat.
Ja.
Perfekt.
Und das heißt, nach Berechnungen müsste der Riesenkalmar in der Lage sein, durch seine riesigen Augen diese Lichtveränderung, diese verändernde Biolumineszenz, weil ein Pottwal da vorbeischwimmt, in 120 Meter Entfernung wahrzunehmen. Das sind gigantische Ausmaße im Wasser, ja?
Das ist ungefähr ein Pottwallänge.
Genau. So, dann, naja.
Nicht ganz vielleicht.
Das heißt, dem Kalmar würde auf diese Art und Weise es ermöglicht, zu fliehen. Rechtzeitig diesen Feind zu erkennen und zu fliehen.
Thema Hören, wenn du schon Sehen ansprichst, würde ich auf jeden Fall gerne das Thema Hören nochmal ansprechen.
Ja, gerne.
Weil das bei den Fischen nicht ganz so einfach ist wie bei uns.
Mhm.
Also bei uns kommt der Schall ja im Ohr, also in unserem Trichter an, wird dann über die Knöchelchen weitergegeben, gelangt dann an das Trommelfell, durch verschiedene Membranen weitergeleitet und wird dann im Prinzip dann ja über unsere Sinneshärchen dann eben entsprechend weitergeleitet über den Nerv bis zum Gehirn. So, jetzt ist das bei den Fischen allerdings das Problem, dass deren Körper ungefähr dieselbe Dichte hat wie Wasser.
Mhm.
Das heißt, wenn jetzt so ein Schall kommt, den sie normalerweise einfach aufnehmen würden mit ihren Hörsystemen, dann bewegen die sich mit. Weil sie, wie wir vorhin schon gehört haben, dient Wasser zum Beispiel als Resonanzkörper und damit dann der Fisch auch, wenn er ungefähr dieselbe Dichte hat.
Okay.
Und der schwingt einfach mit. Man könnte also sagen, der Fisch ist akustisch durchsichtig. Jetzt ist die Frage, wie machen Fische das denn? Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Systeme. Das gängigste ist jedoch, dass Fische einen sogenannten Otolithen besitzen.
Was ist das denn?
Das ist ein Hörstein. Das ist ein im Ohr gebildetes Kalkgebilde.
Mhm.
Und dieses Kalkgebilde ist mit den Haarsinneszellen des Innenohres verbunden.
Okay.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt kommt da der große Ruf eines Pottwals beim Fisch an. Wir kennen das alle. Jetzt kommt der Schall an. Der Fisch bewegt sich, aber der Stein nicht.
Weil er eine höhere Dichte hat
als der Fisch. Das muss man sich auch erstmal vorstellen.
Also der Fisch schwingt gegen den Stein.
Genau, um den Stein herum, gegen den Stein. Dadurch bewegen sich dann die Haarsinneszellen des Fisches im Innenohr gegen den Hörstein. Und dadurch haben wir wieder, wie beim Menschen auch, eine Reizweiterleitung. Dazu auch noch ein kleiner Side-Fun-Fact. Otolithen haben nämlich genau wie Bäume Jahresringe.
Okay.
Die entstehen dadurch, wie bei allem anderen auch beim Fisch, durch mineralisierte Ablagerungen.
Ja.
Und dort erkennt man eben eine Aufteilung in Sommer- und in Winterringe.
Wieso denn Sommer und Winter?
Die einzelnen Schichten entwickeln sich unterschiedlich stark in unterschiedlichen Jahreszeiten. Im Sommer haben sie einen angeregteren Stoffwechsel, sie haben mehr Futter und dadurch werden dann die Ringe dicker. Mhm. Während eben im Winter, wo sie weniger Futter haben und der Stoffwechsel runtergefahren wird, dann eben kleinere Ringe entstehen. Und anhand dieser Ringe kann man dann sagen, der Fisch ist 5 Jahre alt, wenn er 5 Sommer- und 5 Winterringe hat.
Irre. Ja.
Das war's im Prinzip mit unserer ersten wunderbaren Folge zum Thema Unterwasser. Nächste Woche weitere spannende Themen dazu.
Genau, wir bleiben noch ein bisschen in der Tiefsee, gucken uns noch ein paar andere Sachen an, wollen unter anderem zum Korallenriff reisen. Ich bin gespannt.
Ich auch. Und freut euch schon mal auf 2 bis jetzt noch völlig unbekannte Stargäste. Nerdfunk!